G8, also nun haben ja viele die Hoffnung, dass durch die Nutzung der enormen medialen Aufmerksamkeit so die Chance, linksradikale Kritik in einer breiten Öffentlichkeit wahrnehmbar zu machen, irgendwie besteht. Einige Gruppen sprechen so vom G8 versenken, andere vom Wegpusten. Was hältst du von solchen Phrasen?
Du hast gerade erstmal erwähnt, dass viele in diesen Protesten gegen den G8 die Möglichkeit sehen, linksradikale Kritik wahrnehmbar zu machen. Das stimmt nicht. Also es geht diesen Leuten nicht um Kritik. Und um das festzumachen, muss man sich nicht mal inhaltlich ansehen, was dort passiert, sondern es reicht sich anzuschauen, wer ist da überall dabei. Also in eurer Interviewreihe hattet ihr, ich glaube, Jessica Heiser von den Gewerkschaften, also die ja nun bekanntlich SPD-nah sind. Ihr hattet Werner Retz. Werner Retz ist ein großer Freund von Oskar Lafontaine, also ein politischer Freund von Oskar Lafontaine. Oskar Lafontaine ist Attac-Mitglied. Ihr hattet Leute aus dem linksradikalen Spektrum. Ihr hattet, ein Bericht über Neonazis, also Neonazis nehmen ebenfalls teil. Und es gibt selbst in der CDU einige Leute, die sich gegen diese Globalisierung, gegen diesen Globalisierungsprozess, gegen diesen Globalisierungsprozess aussprechen. Und da stelle ich mir eher die Frage, gibt es überhaupt irgendjemanden, der nicht dagegen ist? Also insofern zeigt sich an der großen Teilnehmerzahl beziehungsweise an der großen Masse an Leuten aus den unterschiedlichsten Spektren, aus den unterschiedlichsten politischen Lagern, dass das Ganze eigentlich zutiefst affirmativ ist. Und diese Floskeln, die du gerade genannt hast, G8 versenken, G8 wegboosten etc., das ist meines Erachtens eher das, was auf den eigentlichen Kern des Ganzen verweist. Darin wird unfreiwillig angedeutet, um was es den Leuten wirklich geht, nämlich um so eine Art Werkeln, vor sich hinwerkeln einfach. Man kann das recht gut sehen bei einigen linkeren Gruppen, beispielsweise Top Berlin, das ist ein Spaltprodukt, des Spaltproduktes der AAB, der früher größten antifaschistischen Gruppe aus Berlin, oder bei einem Nachfolger der Antifa-M aus Göttingen. Die formulieren immer recht gut Kritik an diesen Antiglobalisierungsprotesten, sagen eigentlich auch sehr gut, was daran falsch ist, um dann zu sagen, ach, scheißegal, lass uns mitmachen. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, wenn die Leute wissen, dass es falsch ist, warum machen die dann trotzdem mit? Und da kommt man ziemlich schnell auf so eine Art Sehnsucht nach Unmittelbarem und eine Sehnsucht nach Konkretem. Und diese Sehnsucht nach dem Unmittelbar, nach dem Konkreten, also nach dem Zupacken, nach der Aktion, ist natürlich keine Spezialität der Linken, sondern zeigt im Grunde genommen, was die Verhältnisse mit den Menschen machen. Dazu muss man einfach sehen, dass die Verhältnisse derzeit leider nicht verändert werden können, beziehungsweise Veränderungen, die tatsächlich den Namen Veränderung verdienen, die stehen halt zurzeit einfach nicht auf der Tagesordnung. Also so Alternativen, die über die Alternative, Opel oder Ford oder Teneriffa, Mallorca hinausgehen, die gibt es zurzeit nicht. Adorno spricht aus dem Grund auch von einer Zeit der verstellten Praxis. Und vor dem Hintergrund dieser verstellten Praxis erinnern so diese Aktivitäten der Linken, was die nun auch machen, ob die nun wie jetzt gerade, als ich hierher gekommen bin, habe ich das gesehen auf dem Uniplatz, da sind so Transparente gemalt worden, also diese ganzen Aktivitäten vom Transparentmalen bis zur Demonstration und so weiter, das erinnert so ein bisschen an das Hantieren des Heimwerkers, an das Hantieren von einem Heimwerker, der sich nach Feierabend mürrisch in seinen Hobbykeller zurückzieht und dort Dinge bastelt, die man halt im Supermarkt nicht nur besser, in besserer Qualität, sondern auch preisgünstiger bekommt. Und in beiden Fällen, sowohl beim Heimwerker als auch bei dieser Linken, scheint es vor allem darum zu gehen, sich in einer Gesellschaft, die zutiefst vermittelt ist, eine Sphäre der Unmittelbarkeit zu retten. In beiden Fällen geht es darum, dass sich Individuen, die ihre Spontanität und ihre Kreativität zwangsläufig aufgrund der Verhältnisse verloren haben, vormachen können, dass es gerade auf sie ankommt. Im Grunde genommen dient damit diese Praxis, dieses Werkeln der Abwehr der Realität. Also Adorno spricht irgendwo.
Also du würdest das Ganze schon eher so psychologisch einfach, dass das was Menschliches ist, irgendwas machen zu wollen, ob das nun was bringt oder nicht, sei ja erstmal dahingestellt. Oder? Habe ich das jetzt richtig?
Also das ließe sich schon sozialpsychologisch teilweise erklären. Mhm. Natürlich gibt es auch andere verbindende Momente, aber gerade bei den Zitaten, die du gerade gebracht hast, wird doch deutlich, dass eines der zentralen Momente eben das Bedürfnis nach Werkeln, Anpacken und so weiter ist. Und dieses Bedürfnis nach Werkeln, Anpacken etc. dient im Grunde genommen der Abwehr der Realität und der, und es dient im Grunde genommen dem Zweck, sich vorzumachen, dass es auf einen selbst noch ankommt in einer Gesellschaft, in der es auf einen selbst eben nun nicht mehr ankommen kann.
Also G8, nicht der geeignete Anlass für Protest und Kritik. Ganz egal, jetzt erstmal abgesehen, wie dieser Protest aussieht, richtig?
Es kommt drauf an, wofür oder wogegen man protestieren möchte.
Na, wofür oder wogegen wäre es denn richtig, deiner Meinung nach?
Nun, ich sag mal so, wer sich unter dieser anderen Welt, von der Attac und Co. immer sprechen, eine Welt vorstellt, die nach der Maßgabe so einer hyper-keynesianistischen Fürsorgeanstalt...
Was heißt denn das Wort?
Keynesianismus ist eine Art ökonomische Schule, die darauf basiert, dass der Staat als Nachfrageinstitution eintritt und der Staat Aufträge an Firmen vergibt, um somit die Konjunktur und weiteres anleiern zu können und gleichzeitig als Fürsorger für die Leute eintritt. Also und wer sich halt eine Welt vorstellt, in der der Staat sich um die Leute kümmert, in der der Staat die Leute zu einer großen Masse verrührt, zum Kollektiv verrührt, das wie in einer Irrenanstalt oder wie in einem die Wiener Irrenanstalt oder wie in einem Krankenhaus einerseits entmündigt werden, andererseits versorgt werden, der ist bei diesen Protesten absolut richtig. Und wer allerdings an einer Gesellschaft der Freien und Gleichen festhalten will, an der Gesellschaft, beziehungsweise an den Prämissen, die sich die Linke mal auf ihre Fahnen geschrieben hat, an einer Gesellschaft, in der, wie Marx es mal geschrieben hat, die freie Entwicklung des Einzelnen die Voraussetzung für die freie Entwicklung aller ist, daran sieht man auch gleich, dass der Einzelne im Zentrum steht, nicht wie bei so vielen Globalisierungsprotesten, das Kollektiv. Mhm. Also wer an so einer Gesellschaft festhalten möchte, wer an diesen Prämissen sich weiter orientieren möchte, der hat da bei den Protesten gegen den G8 zurzeit nichts zu suchen.
Jemand, der das mit den G8-Protesten und der Relevanz dessen ein bisschen anders sieht, ist Karl Kemper vom Dissens-Spektrum. Den können wir ja mal kurz zu Wort kommen lassen und reinhören, was der so dazu meint.
Jeder Anlass bietet eine Möglichkeit, das zu verändern oder zu sagen, okay, da treffen wir uns jetzt und reden darüber. Also G8 ist einfach so ein Ding, die Linke sitzt da zusammen, also breite Bündnisse von NGOs bis zu den Linksradikalen. Und das ist jetzt vielleicht das Besondere am G8, wo man wirklich sagen kann, okay, wir müssen uns da auch inhaltlich verständigen. Und da bietet also einfach die Protestvorbereitung zum G8 eine Möglichkeit, wie aber auch viele andere inhaltliche Konferenzen, Papiere, die geschrieben werden. Also G8 wird das sicher nicht die Lösung sein, aber es ist ein Ansatzpunkt.
Das heißt, er sieht halt vor allem das Spannende darin, dass innerhalb der Tausenden, Millionen, Milliarden linken Spektren im Prinzip geguckt wird, worauf man sich vielleicht einigen kann oder auch nicht. Was antwortest du ihm denn auf so eine These?
Ja, ich habe dieses Interview auch in Gänze gehört, also nachdem du mir erzählt hast, dass ihr ihn interviewt habt, und fand das eher witzig, weil er bestätigt damit unfreiwillig das, was ich vorher gesagt habe, nämlich über das Bedürfnis der Linken nach dem Anpacken, nach dem Werkeln, unabhängig vom jeweiligen Inhalt. Er hat jetzt auch im Grunde genommen nur gesagt, dass inhaltliche Kritik wichtig ist, ist aber im ganzen Interview nicht in der Lage, irgendwie inhaltliche Kritik zu formulieren. Auf deine Frage, warum es denn notwendig ist, nach Heiligendamm zu fahren, äußert er genau das, was halt eben in diesem kurzen Einspieler zu hören war. Nämlich, dort sind ganz viele andere Linke, dort können wir uns mal treffen, da kann man mit ganz vielen kreativen Aktionen irgendwas machen. Und als du dann nachgefragt hast, war er eher verwirrt, also als du nachgefragt hast und so ein paar inhaltliche Eckpunkte und Stützpfeiler hören wolltest, war er eher verwirrt. Und hat nochmal darauf verwiesen, dass man da ganz viele Leute treffen kann.
Verkürzte Kritik also von ihm, sozusagen, oder?
Nee, gar keine Kritik. Das ist eigentlich gar keine Kritik, die er dort formuliert hat. Er hat einfach nur gesagt, wir fahren dahin, um dahin zu fahren, um uns vernetzen zu können, um neue Aktionsformen ausprobieren zu können. Also die neuen Aktionsformen waren eines der zentralen Stichworte, was er da immer wieder wiederholt hat. Und das ist nicht mal Kritik. Also die ist nicht mal verkürzt.
Werner Retz von Attac, den habe ich jetzt vor einigen Wochen gefragt, ob da womöglich doch vielleicht so, gerade wenn man so von verkürzter Kapitalismuskritik oder womöglich gar keiner Kritik redet, ob da womöglich das selbstkritische Denken irgendwo fehlt oder ob das jetzt alles nur ein Indiz dafür ist, dass die kritische Linke für so eine Auseinandersetzung gar nicht offen ist. Da können wir ja mal ein bisschen reinhören und lauschen, was er so auf diese Frage geantwortet hat.
Ja, da würde ich Abstriche an beiden Teilen der Frage machen und mit diesen Abstrichen beiden Teilen zustimmen.
Welche Abstriche sind es denn?
Ja, also ich denke tatsächlich, dass innerhalb der Linken in Deutschland wir es bisher nicht, oder innerhalb großer Teile der Linken, bisher nicht geschafft haben, Fragen wie, was bedeutet in dem Sinne, wie du es angesprochen hast, verkürzte Kapitalismuskritik, also mit ihrer offenen Flanke in Richtung Antisemitismus hin. Was bedeutet das eigentlich für unsere tägliche politische Praxis? Wir haben diese Debatte bisher im Wesentlichen geführt als entweder eine auf der Ebene eines Spezialdiskurses, für den sich nur einige wenige interessiert haben, der auch auf einem irrwitzigen Abstraktionsniveau diskutiert worden ist, sodass ganz viele von vornherein gesagt haben, das verstehe ich nicht, das will ich auch nicht verstehen, lass mich damit in Ruhe. Oder zweite Möglichkeit, wir haben diese Debatte geführt als eine des gegenseitigen sich Angreifens und mit Dreck bewerfens. Ihr seid Antisemiten, ihr seid Spinner, so auf so einer Ebene.
Ja.
Ich glaube, dass an beidem was richtig ist. Ich glaube, dass es diese offene Flanke in Richtung Antisemitismus, verkürzte Kapitalismuskritik in großen Teilen der Linken tatsächlich gibt. Ich glaube aber nicht, dass es produktiv ist, wenn man das so bearbeiten will, dass man da als erstes mit dem Vorwurf einsteigt, Mensch, du hast eine verkürzte Kapitalismuskritik. Wer lässt sich das schon sagen, du bist verkürzt? Also da, dann hört er ja schon nicht mehr zu.
Ja.
Ich denke, es wäre von großer Wichtigkeit, dass wir die praktische Relevanz dieser Frage nochmal neu und anders diskutieren. Also wenn man beispielsweise die Kriegsfrage sich anschaut und sich dann anguckt, zu was für Positionen kommt man, wenn man eine bestimmte Verkürzung in dem traditionellen linken Denken nicht aufarbeitet. Wenn man sich das im Irak anschaut und man kommt auf eine Position, dass man schlicht in der Situation der Besetzung, wo selbst der Besatzung, wo selbstverständlich Widerstand legitim ist, ohne Frage. Natürlich ist es berechtigt, militärische Besatzung zu bekämpfen. Aber wenn man einfach nur diesen traditionellen linken Grundsatz nimmt und den nicht zu Ende denkt in den konkreten Situationen, in denen man dort heute ist, kommt man auf einmal in eine Freund-Feind-Schematik hinein. Sieht die einen nur als Feind, die anderen, die Widerstand leisten, nur als Freund und begreift gar nicht, dass es in diesem Konflikt gar keine Guten gibt. Und eine solche Verkürzung führt dann eben dazu, dass man hier hingeht und Geld für den Widerstand im Irak sammelt und nicht mehr guckt, ob man es da mit Leuten zu tun hat, die einfach irgendwen umbringen oder ob man es mit emanzipatorischen Ansätzen zu tun hat. Wir hatten diese Debatte in der Kriegsfrage auch im ehemaligen Jugoslawien in den 90er Jahren schon gehabt. Da war der Bezug zur Antisemitismusfrage noch nicht so offensichtlich, wie er im Nahen Osten ist. Aber von der Struktur her war es dieselbe Frage. Was tun in einem Konflikt, in dem die relevanten Akteure alle auf beiden Seiten keine emanzipatorischen Positionen vertreten? Wie geht man damit um? Traditionelle linke Position guckt einfach nur, wo ist der US-Imperialismus oder der BRD-Imperialismus oder je nachdem, wen man für den Hauptfeind hält, beteiligt und bestimmt von daher gut und böse. Das ist aber in der Tat so, dass man damit keine emanzipatorischen Perspektiven gewinnen kann.
Werner Retz von Attac war das. Ich fand, das war eine unerwartet reflektierte Sichtweise einfach von ihm und Analyse in dem Augenblick. Wie ist deine Reaktion darauf?
Ja, also die Aussage von Werner Retz zeigt im Grunde genommen oder ist im Grunde genommen tatsächlich das Resultat aktueller Diskussionen, die in der Antiglobalisierungsbewegung stattfinden. Und er hat in gewisser Weise recht, wenn er erklärt, dass Antisemitismus dort beispielsweise inzwischen thematisiert wird. Also es gibt diesen Antisemitismusstreit bei Attac. Wie heißt der? Norbert Tränkle beispielsweise von der Nürnberger Gruppe Krisis darf in einem PDS-Organ über Antisemitismus und sogenannte verkürzte Kapitalismuskritik schreiben. Und beim BUKO, der vor einigen Wochen in Leipzig stattgefunden hat, war eins der großen Abendpodien zum Thema Antisemitismus bzw. Kritik des Antisemitismus. Ich habe mir gerade diese letzte Veranstaltung angesehen in Leipzig und fand, dass da sehr gut das rüberkam, was Werner Retz hier unfreiwillig angedeutet hat. Denn alle Leute, die sich im Publikum dazu geäußert haben, die nach der Diskussion nach den Vorträgen an der Diskussion teilnehmen wollten, haben als erstes Mal gesagt, okay, ich finde es ganz wichtig, dass hier so eine Veranstaltung stattfindet, ist es super wichtig, dass wir das thematisieren und so weiter. Und genau darauf beschränkt sich das nämlich. Antisemitismus wird dort thematisiert und nicht kritisiert. Also die Leute finden das aus einem ziemlich einfachen Grund gut und wichtig, dass diese Verzeihung, dass diese Veranstaltungen stattfinden, und nämlich aus dem einfachen Grund, weil diese Diskussionen folgenlos bleiben werden. Diese Diskussionen werden folgenlos bleiben und die Bewegung wird danach einfach so weitermachen wie bisher, oder besser noch, die Bewegung wird daraus aus diesen Diskussionen um das Thema Antisemitismus gestärkt hervorgehen. So wie diese Diskussionen nämlich derzeit ablaufen und so wie das auch in der Aussage von Werner Retz rüberkam, haben diese Debatten eine integrative Funktion im Grunde genommen. Also an ihnen kann diese Bewegung, diese Antiglobalisierungsbewegung, sich ihre Heterogenität und ihre Pluralität beweisen, auf den sie ja so stolz ist. Das Motto des Ganzen lautet dann einfach nur: schön, dass wir drüber geredet haben. Mhm. Also die Antisemiten in der Bewegung, die es zweifellos gibt, werden dann entweder so weitermachen wie bisher, ich habe das ja gerade schon kurz angedeutet, oder die werden mit Rücksicht auf ihre empfindlicheren Zeitgenossen, also aus taktischen Erwägungen, einfach einige ihrer Formulierungen umstellen. Und diejenigen, die wissen, dass an der Antiglobalisierungsbewegung Dinge zu kritisieren sind, werden unter Hinweis darauf, dass diese Diskussionen stattfinden, ihr Mitmachen, ihr Bedürfnis nach Weiterwerken, ihr Bedürfnis, einfach dabei zu sein, weiterhin ausleben können und erklären können: hey, was wollt ihr denn? Es wird diskutiert, es wird thematisiert. Mit anderen Worten, ich habe das ja, wie gesagt, gerade schon angedeutet, diese ganzen Debatten haben eine integrative Funktion, die nicht auf eine Kritik des Antisemitismus, sondern auf eine Stärkung der Bewegung hinauslaufen.
Nun hast du ja vorhin gesagt, dass dieses Rumwerkeln und wir machen jetzt irgendwas, was auch immer das dann ist, hast daran erstmal das kritisiert, dass das relativ, unreflektiert oder was weiß ich, wie passiert, und dann andererseits jetzt aber, dass die, wenn reflektiert wird, falsch oder komisch oder so reflektiert wird, oder? Habe ich das jetzt ungefähr? Also, dass das Ganze folgenlos halt bleibt. So.
Ja und nein.
Okay.
Also es ist so, dass es mehrere verbindende Momente dieser ganzen Bewegung gibt. Und eines der zentralen Momente, das die Bewegung zusammenhält, ist eben das Bedürfnis nach dem Werkeln. Und es gibt allerdings auch andere Momente, in denen inhaltlichere, programmatischere Punkte eine größere Rolle spielen. Also das ist eben genau das, was heute immer, also das ist dieser krude Antikapitalismus, der immer wieder zu Unrecht, wie ich finde, als verkürzter Antikapitalismus bezeichnet wird.
Mhm.
Ja.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass sich in Heiligendamm nun doch auch Leute treffen, die jetzt so alles andere als emanzipatorische Ziele im Schilde führen. Also ich meine, die Regierungsvertreterinnen und Vertreter, spielt man denen denn mit der Formulierung von dir Kritik an der Kritik denn nicht komplett in die Karten?
Unter anderen Umständen wäre es sicherlich richtig, gegen bestimmte Entwicklungen, für die auch die G8 stehen, zu protestieren.
Unter welchen?
Unter den Bedingungen, dass es diese Antiglobalisierungsbewegung nicht gäbe.
Mhm.
Also zurzeit existiert nämlich gerade diese Antiglobalisierungsbewegung, die sich ja nicht nur auf einige Leute, die hier nach Heiligendamm fahren werden, beschränkt, sondern es ist tatsächlich eine weltweite Bewegung, zu der es einfach auch Anschlusspunkte oder zu der es auch Kopplungen oder die auch Anschlusspunkte und Kopplungen an Regimes wie den Iran haben, die im Grunde genommen als integrativen Teil von sich die islamistischen Gruppen in Israel, Palästina begreifen können, zu der auch Regimes wie in Venezuela, die sich mit klassischen faschismustheoretischen Mustern umschreiben lassen, gehören. Also das ist eine riesengroße Bewegung, und diese Bewegung steht im Grunde genommen für Dinge, die weitaus schlimmer sind als das, für was die G8 stehen. Diese Leute wollen nicht den Kapitalismus, die wollen nicht über den Kapitalismus hinausgehen, sondern die wollen hinter den Kapitalismus zurückfallen. Ich kann das ja ganz kurz versuchen auszuführen. Marx spricht in Anlehnung an Hegel von der Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft. Mhm. Und er benutzt dieses Wort Aufhebung ganz bewusst, weil dieses Wort hat nämlich eine dreifache Bedeutung. Erstens aufheben im Sinne von zerstören, zweitens aufheben im Sinne von etwas auf eine höhere Ebene tragen oder auf eine höhere Ebene transportieren und drittens aufheben im Sinne von bewahren. Das heißt, Marx, Engels und Co. wollten bestimmte Dinge, die in der bürgerlichen Gesellschaft im Kapitalismus geschaffen werden, wollten die bewahren. Also das bürgerliche Glücksversprechen, die Vorstellung, dass jeder Unabhängigkeit von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht zu seines eigenen Glückes Schmied werden kann. Das alles wollten diese Leute bewahren und haben aus diesem Grund bestimmte Entwicklungen des Kapitalismus, nämlich speziell die Globalisierung, die ja nicht erst ein neues Phänomen ist, sondern die im Grunde genommen schon vor 150 Jahren begonnen hat, begrüßt, weil diese Globalisierung, weil dieser Kapitalismus die Leute, die Menschen aus ihrer Verbindung zu Sippe, Stamm, Familie, aus ihrer Bindung an Boden, Blut etc. herausreißt, sie auf den Weltmarkt schleudert und sie begreifen den Weltmarkt im Grunde genommen als eine Vorwegnahme einer staatenlosen Gesellschaft. Im Weltmarkt ist in negativer Weise schon die staatenlose Gesellschaft angelegt. Und im Unterschied dazu wollen die Gegner der Globalisierung, ein Großteil der Leute, die sich in Heiligen Damm treffen werden, hinter den Kapitalismus zurück. Die wollen nichts bewahren, die wollen nichts auf eine höhere Ebene transportieren, sondern die wollen hinter den Kapitalismus zurück und die wollen genau diese Verhältnisse einrichten, die Marx und Engels durch den Kapitalismus überwunden glaubten, nämlich zurück zu Familie, Blut, Boden, Scholle etc. Diese Leute wollen im Grunde genommen diese Wirtschaftsweise, zu der viele Leute in der dritten Welt heute schon gezwungen sind, also Subsistenzwirtschaft etc., wollen die wiederhaben und verherrlichen das Ganze auch noch. Und daran zeigt sich erneut, dass diese Bewegung im Grunde genommen zutiefst affirmativ ist, weil dummerweise ist es ja so, dass der Kapitalismus selbst zu dieser Entwicklung treibt. Also das sind ja durchaus auch Folgen des Kapitalismus. Das ist ja ein durchaus dialektisches Verhältnis, dass der Kapitalismus natürlich nicht in der Lage ist, die Ziele, die er sich auf die Fahnen geschrieben hat, also die ganzen Dinge, die ich gerade umschrieben habe mit dem Begriff bürgerliches Glücksversprechen, dass das eben nicht eingelöst werden kann. Und nur dafür ist der Kapitalismus zu kritisieren, dass er eben nicht in der Lage ist, oder die bürgerliche Gesellschaft, dass sie nicht in der Lage ist, die Ziele, die diesen großen Pathos, der mal mit der Einführung der bürgerlichen Gesellschaft verbunden war, den in die Tat umzusetzen.
Jetzt nochmal so zum Schluss hin eine ganz bodenständige Frage. Wofür würde es sich denn wie lohnen, für dich zu protestieren?
Bodenständige Frage.
Naja,
ja.
So eine...
Wofür es sich lohnen würde, zu protestieren, habe ich ja im Grunde genommen gerade und davor schon angedeutet, nämlich für eine Gesellschaft, die über den Kapitalismus hinausgeht, der das Glücksversprechen, das erstmals in der bürgerlichen Gesellschaft formuliert wurde, beim Wort nimmt und kritisiert, dass dieses Glück für alle, unabhängig von Hautfarbe etc., nicht einlösbar ist in der jetzigen Gesellschaft. Wie dieser Protest aussehen sollte, kann ich so konkret logischerweise nicht formulieren. Und ich habe auch so ein bisschen den Verdacht, dass hinter der Frage so eine Art Sehnsucht nach der konstruktiven Kritik steht. Also so die Sehnsucht, wenn man diese Globalisierungsbewegung oder diese Antiglobalisierungsbewegung schon kritisiert, dann muss man auch Gegenvorschläge machen können. Die Gegenvorschläge kann ich nicht machen. Ich kann nur sagen, dass Kritik nicht konstruktiv zu sein hat. Konstruktive Kritik ist keine Kritik, sondern ist ein Verbesserungsvorschlag. Im Grunde genommen ist schon recht viel gewonnen, wenn durch Kritik, durch eine theoretische Auseinandersetzung mit bestimmten Phänomenen einfach der Blick auf die Verhältnisse wieder frei wird, wenn der Denkschrott, der sich in ebenfalls 150 Jahren innerhalb der Linken angesammelt hat, wenn der erstmal wieder verschwindet und man weitaus besser auf die Verhältnisse zublicken kann, wenn man die Verhältnisse sich weitaus besser ansehen kann, dann ergibt sich entweder von ganz allein, was man tun kann, oder es ergibt sich eben nicht.
Dann danke ich dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast und trotz Halsschmerzen hier warst.